und herzlich willkommen beim Channelbuzz Podcast, dem Podcast, der hinter die Influencer-Kanäle schaut und Einblicke gibt. Heute habe ich Chris Wilpert zu Gast von einem großen Weltblog. Ich stelle ihn gleich mal kurz vor. Chris Wilpert ist 31 Jahre jung und wohnt aktuell in der Stadt Erde, denn er ist seit genau 7 Jahren in der Weltgeschichte unterwegs. Auf seinem Weltreiseblog globesurfer.de findet ihr zahlreiche Informationen zu seiner 15-monatigen Backpackerreise. Darüber hinaus gibt es ausführliche Beschreibungen zu seiner Weltreise in Sachen Ausrüstung, Route und Budget. In zahlreichen Reiseberichten und Videos unterhält er seine Community vor allem über das Langzeitreisen und gibt Einblicke in die vielen Orte und Länder dieser Welt. Derzeit befindet er sich auf seiner 2. Weltreise. Diese begann 2016 und wird nicht vor 2021 enden. Okay, lange Zeit. Während dieser Zeit arbeitet er aktuell noch an 2 anderen Reiseprojekten. Ihr könnt ihm zusätzlich noch auf den Kanälen Instagram, Facebook, Twitter und YouTube folgen, wo er sich überall Mr. Globing nennt. Beruflich ist er neben den vielen Reisen auch noch IT-Consultant, SEO-Berater, natürlich Reiseblogger und Investor sowie Trader. Seine Hobbys sind natürlich Reisen, Filme schauen, Surfen und Tauchen sowie Wandern und Business-Themen. Sein Lebensmotto, das wird schon, let it be, ich mach das. Herzlich willkommen im Channelbuzz Podcast, lieber Chris, und ich freue mich auf das Interview.
Danke, Florian. Das war ja gut recherchiert.
Ja, genau. Also wir wollen ja grundsätzlich immer hinter die Kanäle auch schauen und das Ganze auch ein bisschen vorstellen, dann aber auch immer ein bisschen auf die Thematik, die ja gerade so überall draußen herrscht, das Thema Influencer-Marketing. Du bist ja jetzt auch ein Blogger, der schon länger dabei ist. Ich habe jetzt auch schon oft gehört, ja, Blogger sehen sich dann nicht so als Influencer. Gut, ich finde Influencer ist allgemeines Wort oder vielleicht sogar auch eine komische Bezeichnung dafür, weil letztendlich gab es das schon immer. Es ist jetzt nichts arg Neues, nur ich sage halt immer, früher war es die Printbranche, jetzt gibt es hier halt dementsprechend Kanäle im Internet und jeder kann das sozusagen auch sein Business aufbauen. Und ja, du hast auch was sehr Spannendes und vielleicht gehen wir erstmal kurz zurück. Du hast ja deinen Blog jetzt erst seit einigen Jahren, ja. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte hier über mein Reisen berichten?
Ich würde das gerne mit dem Influencer nochmal ganz kurz aufgreifen und kann es eigentlich nur noch bestätigen, weil gerade jetzt aus der Jobperspektive hat man ja auch seine Leute, die mehr oder weniger mehr zu sagen haben. Also Kollegen, die man, die dann halt, ja, quasi auf die man mehr vertraut oder die, wenn die was sagen zu einer gewissen Entscheidung oder sowas, dass man mehr zu der Entscheidung tendiert. Das hat man ja auch in seinem Freundeskreis, bla bla bla. Ja. Aber ich glaube, ich würde das auch gar nicht so hochheben. Aber es ist schon interessant, also bei Instagram zum Beispiel, bei den Stories, habe ich mal einmal gefragt, ob man mich überhaupt als Influencer wahrnimmt oder ob man mich eher als so den Kumpeltypen wahrnimmt. Und zu meiner Überraschung war schon, dass relativ viele gesagt haben, dass ich ein Influencer bin, obwohl man sich eigentlich selber gar nicht so wirklich wahrnimmt, weil man halt ja mehr oder weniger, oder ich zumindest, doch eher Privates oder aus seinen Reisen. Ich versuche ja überhaupt gar keinen in irgendwelche Reisen zu drängen oder hey, da muss ich jetzt unbedingt hin. Trifft ja jeder selbst seine Entscheidung. Aber wie ich ursprünglich darauf kam, war halt eigentlich ganz normal wie jeder andere, der eine Weltreise machen will. Ich wollte einen Blog starten und das habe ich eigentlich nur gestartet, um halt Freunde und Familie up-to-date zu halten. Bei mir aber auch, weil ich halt meinen Master zu Ende gemacht habe und halt einfach noch irgendein Hobby haben wollte während der Reise. Und das ist halt oftmals dann schon noch ein bisschen schwieriger, weil halt man ist halt immer unterwegs und ich bin halt Informatiker oder Wirtschaftsinformatiker und da war halt ein Blog, wo ich halt was Technisches habe, schon super spannend und auch was Neues. Außerdem fand ich das Bloggen zu der Zeit eigentlich gar nicht so, oh, Blogger, was sind das jetzt für Leute und so weiter, aber es war ganz spannend, auch weil ich ja eigentlich eher in Richtung Video gehen wollte, aber man hat dann schnell irgendwie gemerkt, dass die Videos jetzt nicht ganz so spannend waren und dann kam ich halt auf SEO und dann, ja, dann ging halt das eine und das andere, wo man dann halt lernt und wenn man erfolgreich ist in irgendwas, dann macht, und das macht Spaß, dann macht man es weiter.
Ja, okay. Und wann hat das Ganze dann so begonnen? Also wann hast du gestartet mit dem Reisen? War die Weltreise, war ja sicherlich nicht dein erstes Reiseprojekt oder war das, oder wie kam es überhaupt dazu, dass du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt eine Weltreise machen?
Also die Weltreise, also klar, ist man schon immer ein bisschen gereist, Städtetrips oder ein Auslandssemester in Irland hatte ich damals gemacht und da ist dann schon, aber ganz ehrlich, wer reist nicht gerne? Also ist vielleicht 90% der Leute, die reisen gerne und ja, deswegen Weltreise war halt für mich ganz klar, weil ich eigentlich, oder mir ist bewusst, dass nach dem Studium normalerweise fängt man an zu arbeiten und wir sind halt in so einer deutschen Sozialmaschine, dass wenn man anfängt zu arbeiten, dass man halt schwer rauskommt. Ob man das nur Hamsterrad nennt oder Karriere oder was auch immer, es ist schwer wieder rauszukommen, weil dann hat man wieder dieses Lücken im Lebenslauf und diesen ganzen Kram. Also es gibt so viele Gründe, die man sich einreden kann, keine Pause zu machen. Und aber wenn man eine machen will, dann ist eigentlich die Zeit nach dem Studium oder vor dem Studium am besten. Es gibt dann eigentlich für die meisten, zumindest ausgedacht, nur noch eine Chance, wenn man irgendwie ein Sabbatical macht. Aber gerade die Karriereorientierten, wenn man wirklich nochmal drauf aus ist, viel Geld zu verdienen oder weit zu kommen, steckt man dann meist persönlich zurück. Und das finde ich albern. Aber zu der Zeit war halt wirklich, ja, wenn jetzt nicht, wann dann? Und ich hatte halt auch gut Geld verdient. Die Hälfte von dem Geld von der ersten Weltreise kam halt von der Börse. Und es hat eigentlich alles für mich gut gepasst, halt einfach auf Reisen zu gehen.
Okay, ich schreibe mir nur kurz was auf, weil ich da später drauf eingehen möchte. Wir möchten ja auch immer so schauen, wie die Personen auch als Kind waren, weil es ist ja auch immer spannend. Also ich finde gerade, das hast du gut beschrieben, vor allem hier in Deutschland oder sagen wir mal in der Dachregion, wird man schon in der Schulzeit in so ein System reingepresst und soll am besten seine Schule machen, dann sein Studium oder eine gute Ausbildung, dann am besten einen Partner bekommen, mit dem Kinder und dann irgendwann später die Rente. Mittlerweile merke ich, ist so ein bisschen eine Umbruchsstimmung. Also klar, das kommt natürlich auch durchs Internet, auch durch solche Kanäle, durch die ganzen Digitalnomaden, wo wir später auch nochmal drauf eingehen können. Aber hast du schon immer, sagen wir mal, gehen wir mal zurück in die Kindheit, wie war der Chris so als Schüler oder dann auch später als Student? Oder wann hat sich irgendwie was verändert, wo du gesagt hast, hey, nein, ich will nicht so in dieses Hamsterrad, sondern ich möchte meinen eigenen Weg gehen?
Das ist schwierig. Jetzt müsste man ja sich selbst ehrlich psychologisch beurteilen können. Ich würde mal so sagen, ich hatte vielleicht auch gar nicht so viele Leute um mich herum, denen ich jetzt aufsehen konnte oder keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war beliebt. Ich war nicht unbeliebt. Ich war relativ beliebt, würde ich sagen, weil ich halt 8 Jahre semi-professioneller Schauspieler war. Also ich habe von 16 bis 24 viel geschauspielert. Habe auch noch eine Seite, die man finden könnte.
Was hast du da geschauspielert, wenn man fragen darf?
Ja, gut, in Deutschland kennt man vielleicht, also GZSZ war ich häufiger, ich hatte da auch eine Stammrolle, ich war Ingo aus dem Geokurs, ich war im Theater, also vielleicht bis zu 300 Leute, ich habe bei zwei Filmen mitgespielt, die man in Deutschland wahrscheinlich kennt, das ist einmal Bader-Meinhof-Komplex und der andere ist The Reader mit Kate Winslet, aber auch da nur halt als, sag ich jetzt mal, Hintergrundstudent. Sprechrollen und so weiter waren wirklich eher bei den kleinen Serien, zum Beispiel, ich habe auch Scheiße viel Scheiße mitgemacht, dann Scheiße durfte man das an, kannst du es dann trotzdem noch auf iTunes hochladen. Lenz und Partner, ist man nicht stolz drauf, oder? Aber ja, es gibt sogar ein Highlight, und das wissen viele nicht, ich habe die Rolle abgelehnt, die der Typ bekommen hat, der Lena Maya Landrut geküsst hat.
Okay.
Und zwar war das halt Bitte Hilf mir oder so eine Sendung, und es war halt, wurde halt gesagt, du musst dann halt quasi halbwegs nackt dann in den Pool springen, aber nee, das mache ich nicht. Hätte ich es gemacht. Ich habe die Lena Maya Landrut getroffen, wir haben die vom Flughafen damals abgeholt. Damals waren die ja noch gar nicht bekannt. Es war ganz lustig, danach dachte ich ja, ja gut, ich meine, kann man ja nicht wissen, dass es da erfolgreich wird, hat mir auch eh nichts gebracht, aber es war ganz lustig. Solche Storys erlebt man.
Vielleicht hört es ja die Lena, vielleicht könnt ihr es ja irgendwie nochmal nachholen.
die hat ja jetzt auch ihr Ding gemacht, da freue ich mich auch. Obwohl ich sie ja auch, wie gesagt, gar nicht wirklich kenne. Ja, aber ich hatte jetzt nicht so, dass man jetzt sagen können würde, der wird mal richtig reisen oder so. Ich hatte halt schon immer dieses nicht deutsch sein wollen Gefühl.
Ja.
Das ging mir halt, keine Ahnung, dieses typische deutsche Leben, muss ich halt ehrlich gestehen, ist nicht so mein Ding. Und ich muss mir auch da manchmal dann von meinen Eltern oder von mir anhören, kannst du in Deutschland nicht so schlecht gehen. Ich rede auch nicht schlecht, auch erst wenn man wirklich mal reist, dann wird man sich erstmal bewusst, wie gut es man hat, von dem Standard her, von dem sozialen Netz her, von der Krankenversicherung her, von der Bildung her, das ist unglaublich, kann man einfach sich nicht vorstellen, wenn man nicht reist. Aber es ist halt einfach so, dass die deutsche Kultur, Tradition und gewisse Art zu leben halt dann einfach nicht so mein Ding ist.
Ja.
Ich bin dann halt nicht der kalte Deutsche, sondern der warme.
Okay.
Und von daher hat es mich schon immer rausgezogen.
Ja. Sag ich jetzt so. Okay, gut. Und dann hast du ja gesagt, hast mit der ersten Weltreise sozusagen deinen Blog gestartet oder sagen wir mal deine Social Media Karriere oder Nebengeschäft. Wann hast du dann gemerkt, hey, da folgen mir Leute? Klar, viele kennen es natürlich, gerade auch so wie du beschrieben hast, man reist. Ich habe zum Beispiel auch damals im Auslandssemester war ich auf Bali studieren und hatte dann halt auch natürlich so einen kleinen Blogspot, Tagebuch, um meinen Eltern da mitzuteilen, ein bisschen, was macht denn der liebe, brave Florian? Und wann hast du gemerkt, so, hey, da ist mehr möglich oder da baut sich richtig so eine Community auf?
Mhm. Also ungefähr ein halbes Jahr bis zu 7-8 Monate nach dem Blogstart kam halt das erste Unternehmen oder die erste Agentur an und die hatte damals einen Link angeboten, den sie kaufen würden von Zalando.
Oh.
Und angeboten, jetzt muss man sich festhalten, 2012 50 Euro für einen Do-Follow-Link.
Ja.
Wer jetzt nicht SEO kennt, also das ist Werbung, Do-Follow sollte man nicht machen, oder da, offiziell ist halt verboten, aber wie gesagt, ist Geld, ist Geld.
So hat es ja damals alles angefangen. Also ich habe ja auch 2010 mit diesem Bereich schon angefangen. Wir waren damals der erste Blog-Vermarkter, den es in Deutschland gab, und wir waren schon von Anfang an dagegen, dieses gekaufte Linkbuilding zu machen, ja, auch dass die Beiträge gekennzeichnet sind. Da gibt es ja heute noch Diskussionen und ist immer noch nicht alles endgültig gesprochen. Aber deswegen kenne ich halt auch solche Anfragen von Firmen und vor allem von SEO-Agenturen damals immer mit diesen, hey, mach mal einen Follow-Link und also ist schon lustig.
Also, man kann sich das heute, auch selbst wenn es nur 5-6 Jahre sind, man kann sich einfach nicht mal richtig vorstellen, wie das damals war. Ja, und auf jeden Fall hat man dann halt gemerkt, da ist mehr drin, und Social Media war halt, weil jeder war halt der Meinung, dass man halt, dass Social Media das neue Ding ist und dass man da mehr Leute erreichen kann. Und das war auch bei mir. Ich habe auch viele Fehler am Anfang gemacht. Jetzt lacht man immer drüber, aber man eigentlich heutzutage würde ich auch noch sagen, kein großer Social Media Kanal funktioniert mehr ohne Blog, ohne Bots. Oder ohne irgendwelchen Tricks oder ohne gekauften Follower, die sind vielleicht noch so Altlasten von 5 Jahren. Ich habe am Anfang auch irgendwie solche Netzwerke besucht, hier Follow für Follow oder Add Me Fast oder wie sie nicht alle heißen, einfach nur um neue Leute zu erreichen, dass das nicht viel bringt. Das haben die Leute auch erst 2-3 Jahre später erfahren, weil dann kein Engagement ist und wie auch die ganze wie man alles bezeichnen will, aber es war dann halt irgendwie klar, dass man halt mit dem Blog Geld verdienen kann und dass man mehr Leute erreicht, und umso mehr Leute man erreicht, umso erfolgreicher ist man. So zumindest der Trugschluss. Und ja, so hat das eine in das andere geführt, und sobald irgendwas Neues kam, ist dann jeder draufgesprungen. Also Facebook war ja nur der Anfang. Erst später kam ja dann Instagram, oder auch später kam Snapchat, wo man dann jeder ausprobiert hat und dann herausgefunden hat, hey, das sind nur Kids, die kaufen nichts. Ja. Oder ja, wie sie nicht alle heißen, oder auch, ich weiß gar nicht mehr, das war so ein Videoportal, nicht Videoportal, wo man Videos machen könnte, Periscope?
Ja, Periscope, ja, das war auch so ein Mini-Hype.
Ja. Genau, und dann Social Media irgendwie, also meiner Meinung nach sagen dann viele, ja, bringt jetzt nicht mehr so viel, da muss man halt einfach Geld investieren, weil sonst kommt dann nicht mehr viel bei rum. Aber das ist ja letztendlich auch einfach nur ein neuer Markt, wo sich dann halt Leute etablieren und professionalisieren. Und für mich war Social Media nie wirklich ein Fokus, weil ich halt einfach vielleicht nicht den Social Skill habe, aber für mich war es halt SEO, aber Social Media gehört halt einfach noch dazu, weil das ist halt für die, die wirklich an dich dranbleiben wollen, halt der nächste Kontakt, weil du bist mit dem Blog halt einfach weit weg.
Ja, ja, aber nochmal zurückzukommen auf die Community, wann hast du dann gemerkt, okay, da lesen relativ viele meinen Kanal, oder die schreiben dir vielleicht auch, weil das ist ja, ich gebe ja in dem Bereich auch Vorlesungen, da sage ich auch immer, gerade bei guten, sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Wort Influencern, ist es halt einfach auch so, dass und deswegen werden Kanäle auch oft so geliebt, dass sie halt auch was von der Person zurückbekommen. Ja, ist ja zum einen klar ein Infoportal, natürlich gibt es auch manche Kanäle, da folgt man nur, weil man halt sehen möchte, was macht die tagtäglich, jeder hat ja andere Interessen, aber jetzt gerade auf dem Reiseblog, ist ja schon ein spezielles Thema, da geht man ja dann letztendlich drauf, weil man ja sich für die Themen interessiert oder weil man durch Google drauf gekommen ist. Und gibt es bei dir das auch, dass oft welche von der Community dich was fragen, jetzt gerade weil du ja schon, sagen wir mal, fast überall oder überall auf der Welt warst, und dass sie dich einfach fragen, hey, wie ist es dort oder hast du da Tipps oder so?
Es gibt schon verschiedene Kategorien oder Gruppen. Die meisten sind wahrscheinlich die dann irgendwo hinreisen wollen, recherchiert haben und dann halt den Blog oder wie auch immer auf mich aufmerksam wurden und dann halt einfach ihre Fragen stellen. Ganz oft ist es halt Transport. Von vielen, vielen Frauen ist es halt, ist das Land sicher, kann ich da alleine reisen? Vor 5 Jahren war es auch sehr erfolgreich. Also ich mache viel Couchsurfing oder habe damals viel Couchsurfing gemacht, habe über 160 Referenzen. Viele haben dann auch über Couchsurfing angefragt, hey, wie funktioniert das und so weiter. Aber da gibt es ja noch eine andere Story, weil Couchsurfing hat sich ja auch ein bisschen geändert von einer B-Company zu, von einer Non-Profit-Organisation mehr oder weniger zu einer B-Company. Und ja, meistens sind halt wirklich die Leute, die halt irgendwie Fragen stellen, konkret zu dem Reiseland. Ein paar, die folgen und halt einfach nochmal, ja, Inspiration bekommen will, in welche Länder, wie das sieht das da wirklich aus. Und dann gibt's halt ein paar, die halt einfach privat interessiert sind oder vielleicht Mädels, die mich ganz süß finden oder sowas. Hat man auch ab und zu mal, ja, ist ja nichts anderes, wenn wir irgendwie eine Frau folgen. Und gerade im Reisebereich, wenn man ganz ehrlich ist, wenn die Mädels immer meinen, die sind super Reisende oder Backpacker oder sonst was, viele folgen denen ja doch nur, weil sie den süßen Po sehen wollen. Und das ist dann halt einfach Sex Sells.
Wie im Fitnessbereich, bei den Fitness-Influencern. Also.
Ja, also wenn ich mir einen Personal Trainer, und das ist so eine heiße Latina oder sowas ist, dann weiß ich nicht, ob ich da erwarte, dass die mir wirklich was beibringt im Fitnessstudio, ob ich einfach nur schön finde, dass die da mit daneben steht. Aber weiß ich nicht. Ist jetzt auch ein bisschen sexistisch, aber manchmal muss man sich nichts vormachen, wenn man dem einen oder anderen folgt. Dann muss man einfach sich selbst hinterfragen, warum.
Ja. Und zwei Fragen hätte ich jetzt auch. Fangen wir mit der einen an. Du hast ja eine Weltreise gemacht, oder warst du schon auf gibt es Orte, wo du noch nicht warst? Oder Länder?
Ja.
Ja?
Also ich habe ja bei der ersten Weltreise, war ich ja noch 15 Monate unterwegs, nur in Anführungsstrichen. Und das war wirklich das Ziel, halt mehr oder weniger einmal rumzukommen. Also ich war aus Budgetgründen halt nicht in Japan, ich war aus Budgetgründen nicht in Neuseeland, Australien und aus Routengründen war ich halt nicht in Afrika. Sonst eigentlich überall. Zumindest für knapp einen Monat pro Land. Jetzt mit der langen Weltreise, die jetzt 5, 6, 7 Jahre geht, plane ich schon überall nochmal lang zu fahren, aber auch gerade so auch Ecken zu besuchen, die halt vielleicht ein bisschen teurer sind oder gefährlicher. Also der Plan, gerade jetzt Westküste zum Beispiel mit Los Angeles, San Francisco und Las Vegas, ist eher eine teuer Kanada, teuer Australien, Neuseeland, Japan, teuer. Dann irgendwann werde ich das ein bisschen wechseln von der Ausrüstung her und dann geht es halt mehr in Afrika wahrscheinlich für ein Jahr und auch im Nahen Osten, weil man glaubt immer nicht, gerade, also zum Beispiel der Iran ist ein super schönes Land,
Okay.
aber hat halt vom Stereotype halt ist er unsicher. Oder vor 5 Jahren war ich in Kolumbien und damals war es halt noch ein absoluter No-Go. Heute ist es ein mehr oder weniger schon ein Land, wo man sagen kann, ja, Kolumbien, da kann man hin. Aber gerade solche Länder, die an der Schwelle zum Backpacking oder, sage ich jetzt mal, Pauschaltourismus steht, sind natürlich super interessant. Ich war jetzt erst 3 Wochen in Kuba, und dann muss man halt schon sagen, ja, da wird schon langsam zu spät, wenn man da als Abenteurer lang will. Da ist dann halt schon ausgebaut, sage ich jetzt mal, gibt es
Okay.
deine Touri-Ecken, aber auch für Backpacker gibt es jetzt nicht mehr so viele Geheim-Ecken. Aber gut,
Okay.
ja.
Und wo bist du jetzt gerade aktuell?
Aktuell bin ich in der Dominikanischen Republik. Ich werde mal den Laptop nicht
Auch nicht
wechseln, weil
schlecht.
von meinem Zimmer kann man den Strand sehen. Ich bin hier für einen Monat, habe hier ein Apartment gemietet. Das ist auch nicht viel teurer als in Deutschland. Ich zahle hier für einen Monat 430 Euro. Hast halt alles inklusive, außer Verpflegung natürlich,
Okay.
also Strom, Wasser, Gas, Internet. Und für mich, wie gesagt, weil ich auch teilweise arbeite oder. Ja, also 50, 60% der Zeit schon arbeiten und ich habe dann halt einfach 4 Tage jetzt ein verlängertes Wochenende. So ist jetzt nicht.
Okay. Und finanzierst du dir das, dann das Ganze immer und auch deine erste Weltreise oder jetzt auch jetzt die zweite durch dementsprechende Nebenjobs, ja, Traden oder IT-Consultant, SEO-Berater oder wie funktioniert das?
Also das ist relativ breit, ich bin relativ breit gefächert, das heißt, wenn mal irgendwas wegfällt, bin ich immer noch gut dabei. Im Moment ist es halt wirklich ein Hauptjob als IT-Berater. Ich arbeite mit SAP in der Cloud. Und da würde ich eigentlich auch gerne nochmal kurz zu sprechen kommen, nicht auf den Beruf, sondern weil viele Influencer sind auch nicht hauptberuflich Influencer. Viele Influencer haben irgendeinen Background aus Marketing, Journalismus, Beratung oder irgendwas. Ich kenne keinen, zumindest deutschsprachig, gerade zum Beispiel Conny Biesecke oder wie sie nicht alle heißen, die kommen aus einer ganz anderen Ecke, die machen es, also Conny schon, aber viele können halt nicht hauptberuflich von Reiseblogging oder Influencer leben. Ich habe auch kein Problem damit, mal Zahlen von mir offen zu legen. Also mit so einem Reiseblog verdiene ich ungefähr von 300 bis 800 Euro im Monat. Mit zwei Projekten jetzt sind es ungefähr 500 bis 1000. Das pendelt sich dann mal ist mehr, mal ist dann auch wieder nichts. Aber viel ist das nicht. Ich habe es 1,5 Jahre selbstständig in Deutschland gemacht. Man kann in Deutschland gerade auch durch die Krankenkassen und sonst was alle für Beiträge, die man zahlen muss, überleben, aber so richtig leben davon ist eher nicht so das Ding. Und dann muss man halt sich was anderes suchen. Und im Moment mache ich halt null SEO-Beratung. Ich habe nur meinen IT-Job, den ich 10 Tage in der Woche arbeite ich als IT-Berater und mache meine Reisesachen. Und das Investment habe ich auch zurückgeschraubt von irgendwie wöchentlich immer reinschauen oder täglich halt weniger und mehr langfristig zu investieren. In einen, sagen wir jetzt, mehr oder weniger privaten 15-Jahresplan.
Okay.
Ja, und so kann man sich das dann halt finanzieren. Also jeder kann es machen, der irgendwo irgendeinen Job hat, den er halt remote machen kann.
Ja, ich glaube, man muss auch ganz stark unterscheiden. Also, wie gesagt, durch das, dass ich seit 2010 schon in diesem Bereich bin, kenne ich natürlich auch die ganzen Unterschiede und auch die Blogosphäre und sowas. Und ich sage halt auch immer, zu den Kunden oder auch Agenturen, man muss schon auch stark unterscheiden zwischen einem Blogger und jetzt einem Instagram-Influencer, ja. Also viele sagen ja auch immer so, ja, Instagram, das ist auch Arbeit und so. Ja, ist es, sich eine Community aufzubauen und so weiter. Aber es ist trotzdem eine andere Arbeit, dementsprechend ein paar Shootings zu machen, ja, die Bilder zu bearbeiten oder ja, eine Story, wie jetzt einfach erstmal überhaupt einen Blog aufzubauen, dass erstmal überhaupt eine gewisse Leserzahl vorhanden ist und dass es dann überhaupt erstmal so steigt, dass man davon was profitabel machen kann, ja. Also viele in Instagram, da verarschen ja auch aktuell auf gut Deutsch gesagt noch viele Agenturen und Kunden und die fallen drauf rein, ja, weil irgendwelche gekauften Fans oder sonst was sind. Und wenn man dann halt auch deine Einnahmen jetzt hört und wenn man dann schaut, was manche da in Instagram kriegen, dann ist das schon ein bisschen ja, eine falsche Welt, ja, weil ich sag halt auch immer, wenn nach dem Instagram-Bild nach 1 bis 2 Tagen nichts passiert, dann passiert auch nichts mehr. Die Instagram-Story ist nach 24 Stunden weg. Und auf deinem Blog, und das kannst du bestimmt auch bestätigen, kommen halt einfach auch viele durch Google rein, ja. Und da können selbst Beiträge, die ja 2014 geschrieben wurden, können noch Zugriffe kriegen heute im Jahr 2018, ja. Und das ist auch der Unterschied auch zu YouTube. Deswegen sage ich auch, gehe ich eher davon aus, dass sich halt auch YouTube und Blogs durchsetzen werden und vor allem auch Kanäle, die relevanten Inhalt machen, ja. Und nicht einfach nur dieses. Das ist jetzt nichts gegen die Leute, die sich da was aufgebaut haben. Ich habe da größten Respekt, wenn jemand auf Instagram mehrere Millionen Follower hat oder auch mehrere hunderttausend, ja. Und es ist auch ein Fulltime-Job. Ich kenne auch eine Caro Dauer und hoffe, sie auch noch hier interviewen zu können. Und das ist schon von morgens bis abends, ich möchte es auch nicht wollen, muss man halt da die Community ja, unterhalten. Aber diese Relationen sind schon oder Unterschiede sind schon extrem.
Ja, ja, und vor allem auch, wenn man mal was Falsches sagt oder mal irgendwie, den Druck kann ich mir auch einfach kaum richtig vorstellen, bei so vielen Leuten, klar, die muss man ja irgendwie erreichen, das muss ja auch irgendeinen Grund haben, warum so viele Leute die anschauen. Ja. Egal, wer der Name dahinter ist. Ich glaube, das ist schon für Arbeit. Und beim Blog, klar, ich kann halt immer gut vorrechnen, also ich habe jetzt hier mein bestes Beispiel, ich habe hier gepitcht, eine Kitesurfing-Schule, da ist halt so ein Kurs relativ teuer, kostet halt ungefähr 400, 500 Euro. Den kann ich halt klar vorzeigen, du, ich habe so und so viele Leser in dem Blog und so ist die Conversion, so der Blog wird, hier habe ich einen ähnlichen Artikel, der wird so oft gelesen, Conversion ist 2-3%, Online-Marketing halt kann man gut ableiten und du würdest in einem Jahr quasi so viel Sales haben, Return on Investment, wenn ich den Kurs jetzt kostenlos mache, noch nicht mal bezahlt, sondern einfach nur kostenlos mache, ist halt ein Jahr oder so und der Rest, den verdienst du dann halt extra und er ist ja auch nicht blöd, er macht Werbung bei Facebook und kann halt auch ganz klar sagen, wie wird das oft das angezeigt, wie oft schauen Leute und wenn halt so viel, wenn man viele Leute erreicht, klar muss man dann halt hoffen, dass sie in einer relativ kurzen Zeit, 24 Stunden in dem Fall, dann halt genug Käufe oder man halt Branding, wo man halt nicht so wirklich drauf schaut auf die Conversion. Aber ja, ich habe auch großen Respekt davor, aber jeder hat ja sein, deswegen gibt es ja, ist es ja so schön, also entweder macht man Videos mit einem Blog zusammen, man kann Podcasts machen mit einem Blog zusammen, man kann einen Pur-Blog machen, das ist auch schön, es gibt neue Jobs und es gibt neue Leute, die sich darauf spezialisieren können und es wird kaum jemanden geben, der alles kann, das gibt es halt einfach nicht.
Grundsätzlich, du bist ja in der Reiseblogger Sphäre oder ich bezeichne es jetzt mal als Reiseblogger. Wenn ich so zurückschaue, hat ja alles so ein bisschen auch mit den Travel-Blogs begonnen. Es gab damals klar noch ein paar so Gamer, IT-Kanäle und so weiter. Also es waren ja alles so wirklich eingefleischte Blogs, wie man es noch kennt. Wenn du jetzt mal nur auf deine Bereich schaust, so die ganze Travel-Blogger-Szene, sind ja auch sehr viele auf der ITB immer jedes Jahr in Berlin. Wie siehst du da so die Entwicklung? Weil ich finde gerade auch in den einzelnen Bereichen gibt es ja schon auch immer auch Kämpfe, Streitereien. Ich sage auch gerade zum Beispiel im Fashion-Bereich gibt es natürlich auch Fashion-Blogger, die sind schon von Anfang an dabei, die haben ihren eigenen Stil. Die präsentieren auch wirklich neue Trends hochwertig und kämpfen natürlich dann gegen andere, wo sagen, hey, du postest jeden Tag ein anderes Outfit und das ist für mich kein Fashion-Blogger, sondern du machst es einfach nur wegen Geld. Und im Reisebereich habe ich das halt damals so gesehen, man hat am Anfang, klar, man hat gesagt, hey cool, ich kann dort umsonst hinreisen, also man hat die Reisen und alles gesponsert bekommen, hat kein Geld genommen und irgendwann kam man halt darauf, ja, dass man gesagt hat, okay, scheiße, jetzt war ich überall auf der Welt oder ich war zwar auf Fuerteventura und dort, aber ich kann mir kein Toastbrot kaufen oder keine Regenjacke. Und man hat langsam angefangen, weil man auch gesagt hat, ey, das ist Geld und ihr profitiert auch davon, was ja auch richtig ist und das Marketing. Man nimmt jetzt langsam Geld, ja. Und ich glaube, dann kam so der Punkt, wo das auch so ein bisschen auseinanderging und ich finde, jetzt gibt es ja auch so ein bisschen da, in der Travel-Szene so, ja, ein bisschen Kämpfe, die einen sagen, ja, die machen es zu extrem und es gibt ja auch welche, ich kenne ja auch welche, die verdienen ja richtig gut und ja, wie siehst du denn da die ganze Szene so?
Jetzt hat man so viele so Themen angeschnitten. Also ich würde erstmal anfangen generell mit der Basis von der Szene auch involviert von den Unternehmen. Ich finde es erstmal super, dass man erstmal begreift, dass Printmedien und Journalismus nicht bei Zeitungen aufhört, sondern halt jetzt einfach Digital Transformation, das ist ja ein Thema auch überall in den Unternehmen mit System. Die neuen Journalisten von morgen sind halt dann auch teilweise Blogger. Ich will gar nicht darauf eingehen, wie hoch die Qualität ist und vielleicht auch gewisse Unabhängigkeit und Objektivität, aber Blogger gleichzustellen mit Journalisten, wenn es jetzt so um Pressereisen geht, das ist schon richtig, das sollte man machen und man sollte auch definitiv anfangen, darüber nachzudenken, Blogger auch dementsprechend auch zu entlohnen. Wie du angesprochen hast, nicht jetzt nur die Reise kostenfrei und sonst was machen, weil jemand wirklich professionell als Reiseblogger arbeitet, der wird nicht drum rumkommen, halt auch nach Geld zu fahren, weil es ja reicht halt einfach nicht nur kostenlos zu reisen. Ja. Es gibt halt auch noch viele, dadurch, dass es aber auch schon so gehypt ist und dadurch, dass eigentlich fast jeder reist und auch jeder einen Reiseblog starten kann, dadurch, dass ist dieses Limit, sowas zu starten oder erfolgreich zu werden oder Geld damit zu verdienen, ist nicht relativ hoch. Dadurch machen das auch relativ viele und viele sind dann halt auch der Meinung, dadurch, dass sie ausgenutzt werden, es gibt dann die Leute, die dann halt ihr Wissen dafür ausnutzen, Kurse und sonst aber bereiten, hey, ich mache dich in 6 Monaten, wirst du ein erfolgreicher Reiseblogger. Das funktioniert halt oft dann auch nicht. Weil man dann halt die gewisse Voraussetzungen nicht hat oder keine Ahnung, es gibt viele Gründe. Von daher sehe ich schon, dass halt viele im Low-Bereich anfangen. Ich würde mich auch gar nicht im High-End-Bereich sehen, da gibt es halt aus meiner Perspektive eher doch wenige und die betreiben das dann einfach hochprofessionell und aus meiner Meinung ist dann halt auch das Reisen keine Passion mehr, also einfach eine Passion oder Leidenschaft, das ist dann halt ein Business und für mich, muss ich dann halt auch gestehen, nach 5 Jahren ist das der Reiseblog dann halt auch kein Medium mehr, den ich jetzt betreibe, hey, alles schön und so weiter. Es ist halt dann irgendwann halt mehr oder weniger für mich 60-70% schon eher ein Business. Ich habe auch angefangen, dann halt outzusourcen. Ich arbeite jetzt mit Co-Autoren zusammen, 4, 5 Co-Autoren, die dann teilweise entweder bezahlt werden oder Pressereisen bekommen, weil irgendwann, wenn man irgendwas professionell arbeitet, dann ist man da irgendwie auch ausgelaugt und gerade im Reisebereich muss ich, wenn ich reise, auch nicht unbedingt jetzt jedes Mal Notizen machen und ein Foto und hier, weil dann genieße ich die Reise auch nicht mehr. Das ist ja auch Pressereisen, wird das oft kritisiert, weil so richtig reisen kann man nicht, man hat ein festes Programm, oftmals. Das zu dem Thema. Ein anderes Thema ist halt, wie Reiseblogger miteinander umgehen. Da hat man im amerikanischen Bereich schon eher dieses Zusammenarbeit, Collaborations und ich supporte dich hier. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen, sag ich mal, engstirnig oder hey, wenn ich dem jetzt was Gutes tue, dann sitze ich wieder hinten dran. Oder das geht schon viel besser mit diesen Roundups und so weiter, aber oftmals fehlt dann halt auch einfach das Wissen, was mir wirklich was bringt oder was mir auch nichts bringt. ist dann halt immer schwierig, weil gerade wenn zum Beispiel, wenn man sich 1:1 verlinkt, ich verlinke auf deinen Blog, ich verlinke auf meinen Blog, dann hat das meistens keine richtig positive, ja, kein positives Signal für Google. Das ist dann halt einfach, ja, Google ist ja nicht dumm. Google ist nicht schlau, Google ist aber auch nicht dumm. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Ja, was soll ich jetzt noch zu dem Thema sagen? Es gibt aber auch viele, die sich wirklich unterstützen. Allerdings, wie gesagt, gibt es für mich dann halt diesen Bereich, der wirklich leidenschaftlich ist, der aber auch alles verurteilt, was halt in Richtung Business geht und du willst Kohle damit verdienen. Und es gibt den Bereich, die dann halt schon ein bisschen erfolgreicher sind und die das dann halt auch monetarisieren oder halt einfach Geld damit verdienen. Und da spielt dann halt oftmals dann vielleicht ein bisschen Neid mit rein, aber auch, dass man sich in gewisse Grauzonen begibt, zum Beispiel Sponsored Postings oder mal was nicht als Werbung zu markieren, weil es nicht gewünscht ist, oder irgendwas positiv darzustellen, was man vielleicht gar nicht so positiv wahrgenommen hat während der Reise. Und da sehe ich mich selber, bestes Beispiel, Sponsored Posting, ein Produkt bekommen von einer Co-Autorin, hat das Produkt bekommen und sagt jetzt, ja, das Ding, was ich hier bekommen habe, ist ein bisschen Tonne. Das eine, das war ganz nett, aber das andere war nicht so schön. Also jetzt sage ich, so, jetzt, naja, dann welcome in Travel Blog. Jetzt verpackt das mal zwischen den Zeilen, dass man das nicht als Kaufempfehlung geben würde. Aber du durfst das Unternehmen jetzt ja nicht, ja, quasi verunglimpfen. So, oder was macht man dann? Schickt man die Produkte zurück und sagt, ja, tut mir leid, scheiß Produkt. Ist jetzt blöd gelaufen für uns beide. Und sowas ist schwierig. Und ich, gerade für solche Sachen, wenn sowas nicht so gut läuft, oder auch gewisse Transparenz, aber auch ehrliche Transparenz, wenn ich sage, ich verkaufe links. So, gut, jetzt kannst du mich verurteilen. Bringt mir aber nichts, weil wenn ich auch meinen Lesern sage, schaut mal her, ihr 80%, 90% kommt von Google, ihr kommt wahrscheinlich nicht nochmal wieder, weil ihr habt jetzt die eine Reise geplant als Backpacker. In 2-3 Jahren oder vielleicht auch in 5 Jahren wollt ihr als Backpacker gar nicht mehr reisen. Das will ich jetzt auch, also ich mache jetzt immer mehr Airbnb und weniger Couchsurfing und Low-Budget-Hostels. Wo ist denn das Problem, Werbung zu sehen? Im Fernsehen akzeptieren wir Werbung. In der Zeitung akzeptieren wir Werbung. Werbung muss dann halt, das ist dann halt Werbung. Ist ja auch manchmal ganz interessant, Google AdSense wird dann halt ausgeblendet, da ist von Google Werbung, aber so ein eigenes Banner oder sowas, eieiei, der verkauft sich da. Was ist euer Problem? Aber ich kann schon auch die leidenschaftlichen Reiseblogger verstehen, weil letztendlich geht es ja darum, Leute zu inspirieren, abzuholen, den Austausch zu suchen und sich halt einfach über ein Thema auszutauschen, das man mag. Aber ich frage mich dann einmal, wenn diese Leute sich dann auch in Gruppen zusammensetzen, gerade Facebook oder so weiter, und sich austauschen über Kooperationen und sonst was und ja dann trotzdem irgendwas vom Kuchen abfallen wollen, wie so eine Pressereise. Weiß nicht. Es ist ein schwieriges Thema und es wird immer so bleiben, dass man darüber diskutiert.
Klar, und das ist, okay. ist ja auch so ein bisschen typisch deutsch, auch dieser Neidfaktor ist ja auch immer groß und aber ich finde, es muss jeder selber wissen und ich habe da auch meine Meinung dazu. Ich finde halt auch immer, und wir vertreten es ja auch als Agentur schon immer, auch das Beispiel, wo du jetzt genannt hast, wir sagen auch dem Kunden, wenn jetzt, sagen wir mal, 5 Stück ausgewählt werden oder sogar mehrere und halt, sagen wir mal, 20 von 20 ausgewählten, 18 halt nachher sagen, das Produkt war schlecht, dann dürfen die auch schlecht darüber schreiben. Also das sind ja die Influencer oder der Blogger oder YouTuber oder sonst wer nicht schuld, ja, und auch wenn da Geld fließt oder sonst was, klar, sagen dann manche vielleicht, hey, ich schreibe lieber nicht drüber und komm oder... Aber dieses Ganze so verschleiern oder schönreden, ich finde, davon muss es ja wegkommen. Und ich finde, diese Kanäle setzen sich halt auch durch, wo man einfach merkt, okay, hey, das ist nicht nur so Produktblabla, das ist relevanter Inhalt, ja. Auch wenn man jetzt in eurem Bereich, ja, über Reisen spricht oder Hotels oder sonst was, dass man auch nicht immer alles lobt, sondern dass man halt auch einfach mal Sachen anspricht, die halt einfach nicht so gut sind. Auch wenn man eine Hotelkooperation oder sowas hat, ja. Also, ich finde, das macht ja das Ganze aus und ist ja genauso wie bei Hotelbewertungen. Jeder holt sich ja dann selber das für sich raus, was passend ist, ja. Und manchmal stören sich auch Leute an irgendwelchen Sachen, die sind dann für sagen wir mal, mich vielleicht gar nicht relevant oder so. Aber ich finde, da muss es halt allgemein im Influencer-Marketing hinkommen, dass man allgemein von dem Produkt-Blabla wegkommt, relevante Inhalte machen, was will die Community hören, was will auch der Influencer vertreten. Und dann hat das Ganze auch eine sehr, sehr gute Zukunft. Ja.
Ja, ich hatte dann gutes Beispiel in Costa Rica, hatte ich eine Wrestling-Tour, war 100 Euro, hat man halt vereinbart, okay, kriegst jetzt keinen eigenen Artikel, aber du wirst halt genannt. Und die Wrestling-Tour war okay, aber der Guide war halt absolut, konnte mich wahrscheinlich nicht stichen, ist auch okay, aber auch ein Fall, weil, okay, schreiben wir halt nichts drüber, ich erwähne das jetzt nicht. Und dann muss halt, ja klar, muss man dann halt immer abschätzen.
Aber du hast es bezahlt bekommen oder nur geschenkt?
Nee, ich habe es nicht bezahlt bekommen, nur geschenkt.
Okay. Aber warum? Ja. Du hast ja vorgesagt, du zahlst in deinem Apartment da Miete. Machst du das gar nicht so auf deinen Reisen, dass du so Hotel- oder Unterkunft-Kooperation oder sowas hast? Oder dass du mal selber Airbnb oder irgendjemand anhaust und sagst, hey, ich würde euch da immer erwähnen? Oder kamen vielleicht auch andere auf dich schon zu oder ja, dann können wir ja mal auf die Themen eingehen, gerade auch so Kooperationsgeschichten.
Also Airbnb, die wird ja in Deutschland von einer Agentur vertreten. Ich habe die Agentur jetzt nicht mehr im Kopf. Da hatte ich mal angefragt, gerade weil ich halt auf eine längere Reise bin. Die hatten nicht das Interesse. Da fehlen dann vielleicht gewisse Zahlen, weil Social Media ist ja bei mir jetzt im Groben auch noch relativ übersichtlich, sage ich jetzt mal.
Wie viele Leser hast du jetzt gerade aktuell, wenn ich noch fragen darf? So im
Bei Social Media oder Leser?
Allgemein, ja, nee, jetzt auf deinem Blog, die anderen Zahlen kann man ja sehen, aber auf dem Blog so, wie viel?
Auf Nutzer sind es ungefähr 20.000 pro Monat Unique User und auf backpacker-reise.de sind es ungefähr 30.000, 40.000.
Okay.
Backpacker-reise.de. Ja, das war die Nummer, wo ich schon nachdenke. Würde ich auch eher empfehlen, weil es da halt wirklich Informationen zu jedem einzelnen Land in 6 Bereichen gibt. Aber grundsätzlich von Kooperation her, so viel mache ich Hotels nicht. Zum einen, weil es halt nicht so richtig langfristig ist. Also wenn, dann will ich dann halt schon irgendwie mal eine Woche oder 2 Wochen oder halt einen Monat. Aber ich finde es mit Airbnb... Es ist halt bei mir auch so, dass ich halt nebenbei arbeite. Auf der einen Seite finde ich es dann doof, wenn ich dann halt irgendwie ein Hotel ausnutze und dann sage, ja, sorry, ich bin jetzt eine Woche hier, aber 3-4 Tage davon hocke ich in meinem Zimmer und arbeite ich am Computer. Und auf der anderen Seite sind mir dann solche kurzen Kooperationen einfach nicht profitabel genug. Also es muss schon irgendwas 300, 400 Euro preislich an Gegenwert dann halt rauskommen. Man macht mal Ausnahmen, wenn man jetzt zum Beispiel ich hatte eine Kooperation mit Indie-Camper in Portugal und dann hatte ich mir auf dem Weg, das ist halt ein Camper, unterwegs auf dem Surfboard ausgeliehen und habe dann gesagt, du, ich leih mir die 2 Surfboards aus hier für 2-3 Tage und ich erwähne euch. Der Wert ist natürlich nicht mal 50 Euro, aber auch einfach, ich hätte auch erwähnt, wenn sie es mir nicht gegeben hätten, also für kostenfrei. Und ich verbinde das schon manchmal, aber meine Haupteinnahme ist halt nicht der Reiseblog. Und ich pitche dann halt, es sind halt auch immer Zeit, die ich investiere und ich verdiene mit dem IT-Blog, nicht mit dem IT-Blog, sondern mit meiner IT-Arbeit halt einfach viel, viel, viel mehr Geld, muss man halt einfach sagen. Und wenn ich mich dann jetzt 2-3 Stunden hinsetze für Recherche, persönliche E-Mail einschreiben und dann ist dann halt hier zum Beispiel, habe ich 10 Schulen angeschrieben. Das braucht halt auch seine Zeit, bis man Recherche macht und irgendwie auch einfach schaut, dass man halt denen auch was anbietet. Vielleicht, dass man schon aus der Website heraus erkennt, was für Probleme man hat. Weil letztendlich gilt es ja nicht nur für Entrepreneure oder Digitalnomaden, sondern auch für Reiseblogger. Man muss ein Problem finden und das lösen. Und dann erzeugt man Mehrwert. Nichts anderes. Alles andere sind Reisetagebücher oder sonst sowas. Und da kommt man halt einfach mal schnell rein. Weil niemandem bringt das jetzt wirklich was, wenn ich jetzt meine Kamera raushalte, hier ist ein schöner Strand. Da freuen sich die Leute, die mich mögen oder privat oder sonst was, aber ein Problem löse ich damit ja nicht.
Ja gut, aber ich denke schon, wenn du so lang unterwegs bist und Ich kann mir schon auch vorstellen, dass da einige Brands auch Interesse hätten, wenn sie halt einfach wissen, okay, der macht eine Weltreise, der geht in die Länder und führt da dementsprechendes Tagebuch. Ja, das muss ja auch nicht tagtäglich sein, aber dass man immer wieder sowas macht und dass man halt eher einen Partner findet, der, sagen wir mal, einen wirklich über Monate begleitet. Also das, denke ich, ist auch eher die Zukunft von solchen Kanälen. Natürlich wird es kurzfristig, einen kurzfristigen Push auch immer geben, aber Brands sollten ja eher auch dahin gehen, langfristige Kooperationen mit ausgewählten Kanälen zu machen und hier dann das Warum zu vermitteln, relevante Inhalte und solche Sachen, ja.
Ja, da hatte ich auch schon. Also es hat während der ersten Reise war ganz lustig, war ich auch noch null bekannt. Ja. Und zwar hatte ich mir einen Rucksack bei Globetrotter damals gekauft und bin dann ins Fitnessstudio gegangen und habe den halt befüllt. Das Fitnessstudio hieß damals McFit und ich habe dann halt Gepäck drauf gemacht, 30% Steigerung und einfach nur zu wissen, passen die Schuhe und den Rucksack, kann ich damit lange reisen. Und das Video hatte ich hochgeladen auf YouTube und McFit hatte mich angeschrieben, hey, hast du nicht Lust mit uns zusammenzuarbeiten? Und mit denen hatte ich eine Einjahreskooperation und in jedem Land habe ich irgendwo ein Fitnesscenter besucht und halt darüber geschrieben. Und halt Content kreiert für deren Webseite. Ja. Sowas funktioniert. Und ich glaube, da gibt es auch viele Business-Szenarien. Ich habe auch jetzt ein mehr oder weniger doch Sponsor oder eine Langfristkooperation ohne Ende oder ohne geplantes Ende. Das ist Backpacking United. Die machen Backpacker, ist ein Backpacker-Online-Shop mehr oder weniger mit Verkauf meiner Kleidung. Und von denen habe ich eine Flagge. Und wenn ich ein Event organisiere, ob das jetzt ein Gathering ist oder einfach nur schöne Landschaften oder City, oder man hat es ja immer Flagge hochgehalten, ich bin unterwegs mit Backpacker, und gerade auch, weil ich halt 80-90% meiner Kleidung ist halt von denen, klar, das brauche ich nicht bezahlen, aber so kommt man auch manchmal auf Sachen, zum Beispiel erst durch diese Sponsoring habe ich halt wirklich auch gelernt, vielleicht ein bisschen mehr Geld auszugeben für Kleidung, weil gerade Merino-Wolle, T-Shirts, die kosten halt 50 Euro und ich habe mir davor mal eins gegönnt, aber ich kann mir jetzt einfach nicht mehr vorstellen, ohne zu leben. Oder die Schuhe, die ich habe, die waren halt ein bisschen teurer, 150 Euro ungefähr. Aber das sind Schuhe, mit denen kann ich in den Stadt laufen, mit denen kann ich Wanderungen machen, die sehen auch halbwegs gut aus, dass ich da auch abends mal mitdecken kann. Da hatte ich vorher entweder hatte ich dann halt irgendwie so eine, wie nennt sich die, nicht Chuck Norris, Sneakers oder sonst was, und meine fetten Stiefel zur Wanderregel. Das sind dann auch echte Tipps, die gibt man halt auch gerne weiter und das funktioniert dann halt auch. Oder macht man mal ein Video von den Schuhen oder irgendwas von der Kleidung. Gerade bei Merino-Wolle hat auch nicht nur Vorteile. Also nach ein, zwei Jahren hast du mal Löcher. Ich habe jetzt hier gerade eins, da habe ich hier hinten ein Loch drin, da habe ich mir halt in Kolumbien dann halt...
Wie früher über der Jeans. Diese
ja, aber weggehen würde es man dann halt auch nicht. Aber auf so eine Sachen, sowas... ja, das finde ich schon, also nicht nur über neue Klamotten zu reden, sondern wie repariert man so ein Shirt? Oder wie funktioniert das, sich was ins Ausland zu schicken zu lassen?
Ja, aber gerade solche Sachen kommen ja immer mehr auch auf YouTube, also diese ganzen auch Tutorial-Geschichten, Erklärvideos, und das sage ich halt auch immer, und das verstehen ja auch viele Agenturen oder Brands noch falsch, ja, man muss sich ja mit dem Kanal auseinandersetzen und ich hatte neulich auch ein Podcast-Interview mit dem Karl S. und er hat es eigentlich richtig gesagt, wenn so Business- oder Expertenkanäle sind, ja, da ist halt dann ein Follower so viel wert wie 500 oder 1000 beim anderen Kanal, ja. Und du brauchst auch nicht immer unbedingt auch als Brand, um Erfolg zu haben, den Kanal mit riesengroßen Abonnenten. Ich sage jetzt auch nicht, dass nur die Mikro-Influencer gut sind und die Makro-Influencer schlecht. Ich sage immer, man muss alle richtig einfach analysieren, aber gerade auch in eurem Bereich, ja, gibt es halt einfach auch im Reisebereich Kanäle, die einen machen nur Backpacker, die einen machen nur Asienreisen, ja, du bist spezialisiert auf Weltreisen und wie man dann vielleicht auch dort ja, dementsprechend überlebt, ja, wie man auch über die Runden kommt, auch so ein bisschen das digitale Nomadenleben oder nicht ein bisschen, du machst es ja. Und da kann es ja schon auch relativ interessant sein und können auch gute Abverkaufszahlen für Firmen entstehen, ja. Weil ich habe da auch ein Beispiel, ich habe mal eine Bug-Bloggerin kennengelernt, die macht auch fast keine Kooperationen, ja, und dann hat die auch mal von sich aus ein Öl empfohlen und auf einmal hat sogar jemand von Amazon bei ihr angerufen, weil sie es mit Amazon verlinkt hat und hat gedacht, sie macht da irgendwie, da ist irgendwie ein Bot dahinter oder eine dementsprechende Maschine, weil so viel Traffic und Sales da reinkamen, ja. Und dann hat sie gesagt, nee, sie macht da nur meistens nie Kooperationen und ihre Community weiß halt einfach das, ja, und weiß dann auch, hey, wenn die was empfiehlt, dann steht die wirklich nicht zu 100, sondern zu 2000% dahinter, ja. Und genauso kann es auch bei dir sein, ja. Leute, die einfach einen Stammkanal haben und den kennen, da wissen die dann auch, okay, hey, der Chris, der macht nicht jeden Müll da, nur weil er Geld haben möchte, sondern wenn er was empfiehlt, so wie jetzt hier die Kleidung oder dementsprechende Schuhe, dann funktioniert das auch.
Ja. Da lohne ich mir halt aber auch mal, weil ich meine, du hast als Agentur natürlich auch immer zu kämpfen mit gewissen Vorurteilen oder sonst was, aber da lobe ich mir halt einfach auch wirklich die Rolle als Agentur, einen Kunden wirklich auch zu beraten und halt mit Expertise an der Seite zu stehen, weil gerade diese Sachen wie, such dir eine gute Kombination aus Micro-Influencern oder diese Makro-Influencer oder wenn du jetzt nicht hier gleich den ersten großen Schuss haben willst, probier was aus. Ich glaube, Agenturen ist ja bei SEO nichts anderes, haben halt immer schwer zu kämpfen, weil es gibt auch viele schwarze Schafe. Es hat auch einen gewissen Stereotype mit sich. Aber letztendlich, wenn man wirklich die Zeit als Kunde investiert und wirklich auch eine gute Agentur findet, mit der man zusammenarbeitet, hat das einen krassen exponentiellen Value, den man halt einfach sich selber schafft, weil man halt einfach wirklich jemanden an der Seite hat, der sich in der Sache auskennt und vielleicht auch ein paar Sachen ausprobiert. Deswegen finde ich Agenturen aus meiner Perspektive auch immer, würde ich jedem Unternehmen halt empfehlen, sich einfach mal ein bisschen Rat zu holen.
Aber genau deswegen hatte ich auch diesen Podcast ins Leben gerufen und da will ich ja einfach auch aufklären. Es ist nichts gegen die großen Kanäle, die werde ich auch interviewen, ja, aber ich bin einfach seit 2010 in diesem Bereich und damals, wo man 2010, 2011 den Firmen empfohlen hat, macht Blog-Marketing, da hat dann jeder angeschaut, wie wenn man Alien ist. Ja, jetzt seit 2016 ist das Thema Influencer-Marketing auf einmal ein Hype, aber das Schlimme ist, unter Influencer-Marketing, ja, und dann ist auch immer so, wenn ein Hype ist, auf einmal gibt es x Influencer-Experten, Agenturen und sonstiges, wie es halt immer so ist, ja. Ist halt einfach das Problem, dass dass einfach von den meisten unter Influencer-Marketing nur die großen Reichweitenkanäle, die Fashion-Instagram-Mädels gesehen werden, ja, ein paar verrückte YouTuber und das war's dann, ja. Und dann werden nur die schlechten Beispiele präsentiert und wir haben halt teilweise auch Kampagnen mit Finanzbloggern, ja. Da ist es ganz anders, auch im Travel-Bereich ist es ganz anders, mit Tierkanälen ist es ganz anders, ja, und ich kriege da einfach so einen Hals und deswegen will ich halt einfach auch aufklären, weil da muss man einfach mal Licht in den Dschungel reinbringen und vor allem, dass auch mal, ja, auch gerade die großen Agenturen, aber auch Brands einfach mal aufwachen, dass auch nicht immer nur Reichweite alles ist, sondern man wirklich das genau analysieren muss, ja, und einfach auch mal anschauen muss, was ist das halt auch für ein Mensch, ja.
Ja, das stimme ich dir zu. Also ich ist nichts anderes wie bei anderen Jobs. Wenn man jemanden in Bewerbungsgespräch hat oder so, dann habe ich auf der einen Seite halt die berufliche Qualifikation und Skills und auf der anderen Seite habe ich dann halt diese Person vor mir. Kann ich mit der oder kann die mit dem Manager oder sonst was? Wenn ich da so ein soziales Problemkind habe, dann klar, ist das jetzt ein Job, wo er sich im Büro einsperren muss oder sonst was. Aber sowas ist halt wichtig. Und gerade im Social Media Bereich, glaube ich, ist Persönlichkeit. Und das wird ja immer wieder geblablablat von wegen Authentizität. Aber es ist halt wirklich eines der wichtigsten Sachen. Du kannst noch so seriös oder sonst was bleiben, wenn du dann halt einmal irgendwie dich selber in die Scheiße reinreitest oder irgendwas machst, weil die Kohle dann halt mal richtig krass ist, dann verlierst du dann halt auch wieder, sag ich mal, ein Viertel oder ein Drittel deiner Follower. Und das ist dann völlig zu Recht. Da muss man mit sich selber dann halt auch klarkommen.
Das Schlimme ist halt nur diese ganzen Diskussionen, die es ja auch jetzt gibt mit Kennzeichnungspflicht. Also wie gesagt, ich habe es ja gesagt, standen wir ja schon seit 2010 hinter dieser Sache und haben gesagt, okay, Sponsored Posts müssen gekennzeichnet werden, Follow-Links dürfen nicht bei Blogs sein, die werden abgestraft und so weiter und so fort. Aber letztendlich kann man der ganzen Influencer-Szene gar nicht so den Vorwurf machen, ja. Weil, das sage ich auch immer wieder, der Druck kam ja von den, oder diese Anforderungen kamen ja von den Agenturen und den Brands, ja. Teilweise sogar auch nicht von den Agenturen, sondern die Brands haben gesagt, hey, ja, nee, wenn der Influencer ja sagt, das ist Werbung oder ist sponsored by oder sonst was, dann mag das ja seine Community nicht und wir kriegen schlechtere Klicks, ja. Wo ich auch schon immer gesagt habe, wenn der das authentisch schreibt, ja, oder einen normalen Bericht macht, dann sieht jeder, hey, das ist seine ehrliche Meinung, ja, und es kommt ja immer auf die Darstellung an. Aber man hat ja auch jetzt schon in Studien gesehen, dass es gar keinen großen Unterschied macht. Aber dadurch ist ja die ganze Diskussion entstanden, ja.
Ja, also ich kann es auch nur von auch größeren Tourism Boards sagen, eine Co-Autorin von mir war in China und das war am Ging von dem irgendwie irgendwas organisiert vom China Tourism Board, die war da für eine Woche und hat halt auch in dem Artikel und Social Media halt gesagt, das ist Werbung. Es gab deswegen nicht weniger Klicks, es gibt deswegen nicht weniger Besucher.
Manche
Es hat
fällt es
wirklich.
nicht mal auf, ja.
Ja, eben, also oder. Ob man das nur jetzt nur mit 30 Hashtags und der 30. ist dann Werbung oder sonst was, ganz ehrlich, ist das denn auch wirklich Transparenz? Also ich meine, wir brauchen uns da alle nichts vormachen. Werbung ist was ganz Normales und das gehört halt manchmal dann halt dazu oder halt nicht. Kommt immer drauf an, für was es ist, aber wenn ich jetzt eine Werbung mache für eine gute Sache, dann sagt der Kleine, ey, aber das ist eine richtig coole Sache. Hier, Kampagne gegen AIDS habe ich mal unterstützt, nichts bezahlt. So, das ist eigentlich klare Werbung. Es ist unbezahlt, keiner hat mich gefragt, aber es ist halt eine ganz klare Werbung. Aber wenn ich jetzt wirklich jeden abschlafen will, weil du im Hintergrund ein KitKat siehst oder sonst sowas, Leute, also irgendwo gibt es mal dann halt Grenzen, also keine Ahnung. Ich verstehe dann halt immer nicht diese deutsche Penibilität von so und Sachen, aber
Das
gut.
stimmt, das stimmt. Habe ich auch immer gesagt, habe ich gesagt. Aber das ist dann auch wieder der Neid. Also das ist halt, es kämpfen halt jetzt natürlich viele andere Bereiche, die sagen, hey, diese ganze Influencer-Szene, am Anfang waren es die Journalisten, die dann sauer waren, hey, es werden zuerst die Blogger oder Influencer eingeladen und früher waren es die Journalisten, ja. Dann sind es jetzt welche, die einfach sagen, hey, da entsteht ein Bereich, die kriegen viel mehr Geld, die nehmen uns ja, Arbeit weg oder sonstige Sachen, ja. Aber diese ganze Diskussion, ich verstehe das, dass man transparenter machen muss, ich stehe da auch dahinter, aber so wie es diskutiert wurde, ja, dann müsste man, weil man ja gesagt hat, man muss die Kinder schützen und so weiter, dass die das erkennen können, hallo, dann muss man auch sagen, hey, wenn du draußen an dem Plakat vorbeiläufst, ja, und da ist da Embarek drauf für Orangina oder sonst was, muss man sagen, hey, er trinkt vielleicht nicht in Wirklichkeit Orangina oder Achtung, sie laufen jetzt an Werbung vorbei, ja. Oder wenn Dieter Bohlen bei DSDS sitzt, ein Schildchen rummachen und sagen, in Kooperation mit XY, weil er einfach die Kleidung von der Firma trägt und das gesponsert bekommen hat, ja. Also wenn, dann muss man wirklich dann sagen, okay, dann machen wir es wirklich ganz groß und nicht am Abstand von Deutschland sucht den Superstar dann sagen oder nach irgendwelchen Nachrichtensendungen, die Moderatorin wurde ausgestattet mit XY, ja. Also,
Ja, genau.
aber das ist so typisch deutsch und es ist ja bis heute nichts richtig gesprochen und das verstehe ich auch nicht, warum man sich nicht einfach mal hinsetzt und dann sagt, okay, zack, so gilt's jetzt für alle und gut ist, ja, aber.